Freunde von Fußballweisheiten wissen, Spiel werden im Sturm gewonnen, Meisterschaft in der Verteidigung. Wir diskutieren heute am Stammtisch die besten Innenverteidiger, die je auf Schweizer Fußballplätzen gestanden sind, die wir miterlebt haben. Und natürlich wie immer auch die Liga und unsere Mitbringsel. Ich würde sagen, da sind wir ready für den Jingle. Adi, nimmst du eine Gitarre? Ich habe ein Schlagzeug. Fabio Blockflöte ist noch verreidet hinten. Los geht's. 2, 3, 4. Sehr schön. Können wir unser Instrument wieder weglegen? Das ist schon mal gelungen heute. Herzlich willkommen am Stammtisch bei den Stammtisch-Trainer. Hier draußen in der weiten grossen Welt. Und herzlich willkommen hier am Stammtisch, lieber Adi, lieber Fabio. Für die, die das erste Mal zuhören, ich bin Oli. Und wir belabern euch in den nächsten, keine Ahnung, zwischen einer und anderthalb Stunden ein bisschen zum Thema Fußball in der Schweiz.
Hat ihr noch Termine, noch so eine Stunde lang?
Ja, genau. Wenn ihr noch etwas dazu sagen, euch noch schnell vorstellen mit Lieblingstier, Lieblingshobby, Lieblingsfarbe.
Ich bin da mit dem Gelaber nicht ganz einverstanden. Das ist hochqualitativ, was wir erzählen.
Das schauen wir jetzt mal.
Bei mir ist es Geld gut, und nicht fair, wenn hörst. Das wichtig ist.
Das ist gut, danke. Einfach für die Statistik.
Ja, sicher. Mein Lieblingstier ist übrigens ein Steinbock, wie gestern.
Sehr schön. American Football. Ja, ich glaube, ich bin footballmäßig auch auf der Steinbock-Seite jetzt. Aber das ist ja ein anderer Podcast, oder eben beziehungsweise kein Podcast von uns, wenn es um Football geht. Wir bleiben bei Fußball und das in der Schweiz. Und fast noch mehr als eure Lieblingstiere und eure Lieblingsfarbe interessiert mich euch ein Mitbringsel, das ihr mir habt oder uns habt aus der letzten Woche. Fabio, schieß los.
Ja, mein Mitbringsel ist nicht so ein schönes, nicht so ein tolles. Ich musste Tränen verdrücken, auch wie auch die Person, die das Mitbringsel damit zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Sportchef oder der Geschäftsführer von Mönchengladbach, der Max Eberl, ist zurückgetreten und das per sofort aus einem ganz einfachen Grund. Er hat keine Lust mehr auf Fußball, aufs Geschäft Fußball und auf alles, was drum herum abgeht. Und das hat er in einer Pressekonferenz sehr emotional mitgeteilt. Und ja, sehr ehrlich, sehr starke Worte gefunden, finde ich. Sehr interessant war, ihm zuzuhören. Und ja, also ich glaube, der einzige richtige Entscheid, wenn man nicht mehr mag und dass man sagt, man ist fertig. Man sucht sich etwas anderes, macht total etwas anderes. Und ich wünsche mir das Beste für ihn, dass er die Ruhe wiederfindet. Hat sensationelle Arbeit geleistet. Ich glaube, 23 Jahre schon mit Gladbach gewesen. Spieler, Sportchef und was auch immer alles. Und hey, was du zuhörst, ist Max Eberl. Alles
gut. Er vielleicht nicht, aber vielleicht seine Partnerin, um ein bisschen Gossip noch reinbringen, oder? Die Luzernerin ist ja, Cedrina Schaller, ist ja auch bei Mönchengladbach gewesen, ist dort die Teamassistentin gewesen. Und sie hat dann den Job reingeschmissen, weil, glaube ich, das mit ihrer Beziehung ausgekommen ist und das ein bisschen schwierig ist. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass er gesagt hat, will er ein bisschen mehr Zeit haben. Wer weiss.
Ja.
Kann sein. Er hat auf jeden Fall auf mich einen recht erschreckenden Eindruck gemacht bei dieser Pressekonferenz. Ja. Er hat dort auch gebrüllt und man könnte ihn halt, also natürlich nur aus dem Fernsehen, aber man könnte ihn halt schon als einen Menschen, der eine mega Ausstrahlung hat, der eine Begeisterung für den Sport und den Verein auch überbringt. Und dann tut einem das recht weh, wenn man sieht, dass so ein Mensch so komplett ausbrennt ist und das in einem Job, wo jeder denkt, wow, das muss doch das Geilste sein und wer will das nicht auch bei seinem Lieblingsverein als Manager dann erst noch so erfolgreich können sein. Ja, aber gleichzeitig auch wichtig und stark, dass er das für sich gemacht hat und damit vielleicht auch anderen Menschen zeigt, hey, hört auf euch selber, hört, wenn es zu viel wird und dann muss man vielleicht mal einen Cut machen.
Genau, und es ist ja dann auch ein bisschen thematisiert worden, was es schon für Fälle gegeben hat im deutschen Fußball. Und es ist doch noch erschreckend, wenn man sich das ein bisschen Revue passieren lässt. Es sind doch der eine oder der andere Sportler oder auch sonstige Tätige im Fußball in Deutschland, wo schon mit dem zu kämpfen hat. Thema Depression, grosses Thema gewesen. Und ja, lieber jetzt auf Bremse treten, als dass er dann völlig ausbrennt ist und noch Schlimmeres passiert. Ja, absolut.
Auf jeden Fall. Danke für die Ehe natürlich. ja, betrübtere Meldung da zum Anfang oder beziehungsweise Mitbringsel. Adi, kannst du die Stimmung da wieder haben mit deinem Mitbringsel?
Das ist lustig.
Bevor ich sie dann komplett zu Boden reisse.
Das ist lustig. Ich habe vor einer halben Stunde, glaube ich, mein Mitbringsel noch geändert. Von eigentlich,
ja, dann weiss ich, was jetzt kommt.
Von etwas Schönem, Emotionalem, aber im positiven Sinn, zu etwas eigentlich absolut Sinnlosem und zum zeigen, wie weit weg du Eva von den Menschen wirklich ist, von der Basis der Menschen. Du Eva hat nämlich aktuell eine Klage am Laufen gegen eine Pizzeria in Gießen. Und da geht es nämlich darum, das ist Pizzeria Wolke, wo eine Pizza hat auf ihrer Karte, die heisst Champignon League. Und du Eva hat das als Anlass genommen, die Pizzeria zu verklagen.
Lass mich raten, sie hat Ananas drauf. Warum wird sie verklagt?
Dann wäre es auch absolut in Ordnung. Dann wäre es absolut in Ordnung, wenn sie
es sympathisch. Sie hat coole Bilder drauf.
Aber nein, das hat mir wieder mal so gezeigt gehabt, du, wo ist du Eva? Das ist ihr das grösste Problem. Aber ja, das also ist für mich einfach irgendwie auf eine Art ein Schmunzler, vor allem weil die Pizzeria Wolke hat das auch noch gut ausgeschlachtet, hat eigentlich den Briefverkehr mit der UEFA auch also postet auf Instagram zum Beispiel und hat aus dem auch noch ein bisschen Werbung gemacht. Immerhin haben sie das Beste daraus gemacht und es ist einfach nur ein bisschen lächerlich.
Haben wir gerade einen Tisch reserviert am Wochenende.
Sehr schön.
Sehr gut. Vielleicht liefert die auch Pizzas da in unserer Stadt.
Wir müssen es probieren. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich jetzt viele Anfragen gerade bekommen.
Sehr gut. Damit haben wir etwas Trauriges, etwas Politisches und ich fasse das zusammen mit etwas Traurig-Politischem. Und ich verspreche euch jetzt allen, ich habe letzte Woche über Gianni Infantino geredet und ich mache es heute noch einmal und ich hoffe wirklich, dass er mir nächste Woche nicht nochmal einen Grund gibt, über ihn etwas zu sagen. Gianni Infantino, ihr erinnert euch alle, Präsident von dem Altherrenverein FIFA, wo nach Gespräch mit dem Bundesanwalt Lauper, wo sich beide überhaupt nicht mehr daran erinnern und einfach aus irgendeinem Grund nicht aufgezeichnet worden ist, absolut zufälligerweise kurz darauf haben, Nachfolger vom Sepp Blatter geworden ist als FIFA-Präsident, weil Zahlungen oder Informationen von Zahlungen bei der Bundesanwaltschaft durchgekommen sind zwischen dem Sepp Blatter und seinem logischen Nachfolger, Herr Platini. Und er hat damals versprochen, eine neue FIFA aufzubauen, eine saubere FIFA aufzubauen. Und der liebe Herr Infantino hat jetzt eine Rede halten im Europaparlament. Ich weiss nicht, ob in Brüssel oder in Straßburg, ich glaube in Straßburg, nehme ich jetzt mal an. Und er hat dort Werbung gemacht für sein Lieblingsprojekt, die WM alle zwei Jahre. Klammern auf, das würde ihm massiv Geld bescheren und Geld ist das, was er braucht, um sich im Amt halten, weil mit dem kann er zu diesen vielen kleineren Verbänden immer mal wieder eine Gelderhöhung geben und das ist das, was ihn schlussendlich wieder Wahl sichert. Gut, long story short, er hat es geschafft, absolut zu entgleisen in dem Referat, das er eben gehalten hat im Europaparlament. Er hat nämlich dann, es war nicht allzu lange Rede gewesen, aber unter anderem hat er gesagt, wie gesagt, die WM alle zwei Jahre würde dafür sorgen, dass die grossen Spieler, die im Moment alle in Europa bei grossen Clubs spielen, auch mehr sonst auf der Welt zu sehen wären. Und jetzt kommt's. Durch das eben auch häufiger in Afrika. Und das würde verhindern, dass all die armen Menschen, die dort, um ihr Leben fürchten, wo, um ihre finanzielle und ihre, wie sagt man, einfach ihre Existenz müssen fürchten, dass die dann werden sagen, ah, dann lass uns doch nicht die lebensgefährliche Überfahrt machen, über das Mittelmeer und probieren, irgendwo in Europa Asyl überzukommen, sondern lass uns daheim bleiben, weil vielleicht gibt es ja bald eine WM in unserem Land und wir sehen dann die grossen Fußballstars.
Mhm. Also Entertainment ist auch alles, ist das, was man braucht, oder? Wenn man am Existenzminimum ist, oder?
Mit Sicherheit, ja. Also was willst du mehr als... Sie wären ja dann wahrscheinlich auch die im Stadion sich das anschauen könnten. Nein, also es macht hinten und vorne keinen Sinn und es ist vor allem auch absolut geschmacklos, die Situation an der europäischen Außengrenze für so ein Geschäft zu missbrauchen. Und ich weiss es wirklich nicht. Also ich meine, es gibt die Möglichkeit, dass er einfach skrupellos ist, es gibt die Möglichkeit, dass er einfach dumm ist. Es gibt beides. Ah, hauen wir gerade noch einen Jingle rein.
Schau geil.
Sorry.
Das ist, bist jetzt du das gewesen oder ist das FIFA gewesen, wo uns da
ja, FIFA
nicht zum Stillstand? Okay. Wie auch immer. Jedenfalls, also absolut nicht tragbar, der Mensch. Und mir fehlen die Worte.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich weder Dummheit, irgendwie. Ich glaube, es ist einfach wirklich irgendwie so ein bisschen ihre eigene Welt, die er erlebt und meint, ich glaube, er glaubt wirklich daran, dass er etwas sehr Gutes macht, etwas Soziales macht. Ich glaube wirklich, dass der Astell das wirklich selber auch glaubt.
Ich glaube, wir müssen langsam aufpassen, wenn wir ihn so oft erwähnen, wenn er schon eine Pizzeria verklagt, dass nicht irgendwie plötzlich mehr als...
Hey, das ist FIFA, nicht FIFA.
Hey, FIFA ist eine sympathische NGO.
Es spielt keine Rolle, dass es erst glaubt, aber...
Aber ich glaube, so Weltmeisterschaften würden es wahrscheinlich eben auch, wenn du dann irgendwie die WM als Titel für eine Pizza oder irgendetwas brauchst, dann sind sie auch recht scharf. Also die sind auch kein bisschen besser. Ja, die sportlichen Altherrenvereine, IOC, kann man gerade noch den gleichen Topf reinpacken. Aber ja, ich glaube, die Message ist übergekommen. Mhm. Ich würde sagen, wir müssen irgendwie die Stimmung jetzt da, wo wir am Anfang schon massiv runtergerissen haben, wieder ein bisschen besser, also ein bisschen steigern. Und das machen wir mit unserem Thema. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben das ein bisschen umgeschoben hier in der Winterpause. Das heisst, wir bringen nach dem Mitbringsel jetzt an mein gerade Thema und nachher dann die Liga und das Thema. Da bist du dafür verantwortlich, Fabio. Aber zuerst noch einmal unser Jingle, weil wir ihn jetzt erst einmal gehört haben.
Und das mal eben sogar der Richtige, weil das ist natürlich der Falsche gewesen. Das war einfach die Liga gewesen.
Schön hat es doch noch geklappt.
Ich muss mal ein Bier aufmachen da. Ich glaube, da. So. Jetzt bin ich ready.
Gut. Die Stammtischtrainer suchen den super Innenverteidiger. Und zwar habe ich meinen Kollegen die Aufgabe gestellt, die besten Innenverteidiger, die wir je in der Schweizer Liga erlebt haben, zu suchen.
Ever,
logisch. Also die wir erlebt haben. Und ja, das Ergebnis würde ich sagen, stellen wir mal in einer Top 3 vor. Haben wir ja noch nie gemacht so.
Völlig neu.
Für die es noch nicht kennen. Und zwar, ich würde sagen, wir fangen gerade einfach an und ja, Adi, was ist denn dein Top 3 von den Innenverteidiger?
Ja, ich habe gehofft, irgendjemand nimmt mir schon eins weg, dass es einfacher wird mit der Auswahl. Ich fange jetzt eigentlich mit einem recht grossen Namen schon an und hoffe nicht, dass ich irgendjemandem gerade fast das Eis schon wegnehme, aber
Mit Sicherheit,
genau. Für mich ist es der Mats Green, GC. Wir haben gesagt, wo wir selber miterlebt haben, das war wirklich ganz, ganz am Schluss gewesen, noch, wo ich irgendwie ihn mitbekommen habe, so Ende, also Anfangs 2000er, wo er gerade irgendwie eine der letzten Saisons hatte und das war so ein bisschen die erste Berührung gewesen. Und für mich ist er halt einfach einer gewesen, der ein extremer Leader auf dem Platz war. Technisch aus meiner Sicht damals gut gewesen. Ich habe ein, zwei Videos noch versucht anzuschauen von dieser Zeit. Man sieht mehr Pixel als Ball, aber das, was man sieht, ist eigentlich recht gut. Er hat 400 Spiele in der Super League gemacht, oder in der Nazi A wahrscheinlich damals noch. Er hat dann auch 40 Goal gemacht, durch das auch relativ erfolgreich gewesen. Ja, das ist so ein bisschen seine Ausbeute bei GC. Natürlich eben, er ist auch im Pokal Landesmeister dabei gewesen, UEFA Cup, aber das ist alles, oder sehr viele Sachen so ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Aber er ist für mich einfach irgendwie so geblieben. Oder gerade als erstes in Sinn gekommen, wo ich daran gedacht habe, Innenverteidiger.
Ist war bei mir auch alt gewesen, aber dann habe ich gemerkt, dass ich da aus dem Panini-Häftling kenne und einfach ausgesehen. Aber mich nicht wirklich daran erinnern, was er auf dem Platz geleistet hat. Also auf dem Platz auch live gesehen haben. Mhm. Aber eben, ich habe auch gesagt, 5-mal Meister, 4-mal Cup-Sieger. Also, ja. Er war schon der Mr. GC in der Innenverteidigung zu dieser Zeit.
Mhm. Sag mir ja, so etwas, vielleicht kommt dann nachher noch einer, der mit ihm in die Innenverteidigung. Ja. Also, er
ist ja. Ja. Soll ich gerade weitermachen? Also, ich habe natürlich das Kleidruckte wieder mal nicht gelesen, dass wir sie noch miterlebt haben. Aber jetzt kommt einer, den ich sicher miterlebt habe. Je nachdem, wie viel sie mir wegnehmen nachher, dann sind dann nicht mehr alle dabei. Aber vielleicht ein bisschen überraschender Name für euch. Einer, der immer noch spielt. Fabian Loschenberger. Zurzeit bei IB. Zweimal Schweizer Meister geworden bei IB. Einer ist Cup-Sieger mit IB. Das ist jetzt nicht die mega Ausbeute. Dazu zweimal zweite Bundesliga-Sieger. Das ist jetzt auch nicht das riesen Palmarès. Er hat ja angefangen in Kriens, Luzern und dann seine Hauptzeit bei der Hertha in Berlin gespielt und ist jetzt zurückgekommen, und ich glaube jetzt 2 oder 3 Jahre bei IB, hat auch erst 3 Nazi-Spiele und ist erst aus einer Verletzung zurück und darum hat man ihn nicht so auf dem Schirm. Ich habe ihn aber vor allem in Berlin ein paar Mal live gesehen. Er hat mich dort wirklich überrascht, weil, als er von Luzern weggegangen ist, ist er so ein bisschen aufschreibende junge Spieler gewesen, wo man schon gesagt hat, hey, der hat ein mega Potenzial. Aber wie er in der Bundesliga und dort wirklich das Ganze dirigiert hat, die Abwehr ist auch Captain gewesen, dann nachher schlussendlich dort. Und das hat mich sehr beeindruckt, auch gerade sein Drang nach vorne, also beziehungsweise Spielauslösung. Und das ist auch heute noch eine grosse Stärke, die er hat. Er ist in der Saison 2021, wo man auch das Gefühl hat, ja, der war schon die Hälfte verletzt gewesen, ist er der Spieler mit den 2 meisten angekommenen Pässe und den meisten genauen Pässe von der ganzen Liga, also sprich Spielauslösung, weite Pässe. Und das finde ich als Innenverteidiger, als Supplement, weil was er hinten aufräumt, das ist sowieso unbestritten. Und darum für mich ein ganz grosser Name auf dieser Dings, wo man einfach immer nicht so recht auf dem Schirm hat, eben das, auch so die nur 3 Nazi-Spiele, die er hat. Er wirkt so ein bisschen ruhig und lieb und alles. Und ich finde, er ist recht unterschätzt als Innenverteidiger.
Dort haben wir doch mal ein Thema dazu gehabt, glaube ich, von Nazi-Spielern, oder Spieler, die in der Nazi einfach nicht so performt haben. Und ich glaube, entweder du oder ich haben dort ihn genommen. Und ich glaube auch so ein bisschen gesagt, er hat, glaube ich, einfach ein bisschen das Pech gehabt, dass so Senderos, Churu gerade so in dieser Zeit aufgekommen sind und er dann ein bisschen untergegangen ist, wo er ein bisschen älter war.
Er hat vor allem zu dieser Zeit im defensiven Mittelfeld gespielt und dort hat er noch viel die grössere Konkurrenz gehabt. Ja. Also gerade bei Luzern und dann auch bei Hertha am Anfang ist er im defensiven Mittelfeld gewesen. Darum habe ich ihn auch nicht in die Liste drauf genommen, weil eigentlich ist er für mich ein defensiver Mittelfeldspieler.
Ja, jetzt schon
und dort habe ich das Gefühl, hat er noch viel mehr Potenzial gehabt. Und jetzt bin ich Innenverteidiger bei IB, klar, macht einen sensationellen Job. Voll. Vielleicht hat er von Anfang an auf Karte Innenverteidigung setzen, vielleicht wäre es der mit der Nazi etwas gut, ich weiss
nicht. Ja, nein, aber der wäre vielleicht nicht so gut gewesen im Passspiel, oder? Ich glaube schon, dass er profitiert hat von dieser Position im Mittelfeld. Ich habe ihn jetzt nicht getroffen gehabt, aber eben, das ist vielleicht auch die Auslegung von der Aufgabenstellung da von Fabio. Weil in der Zeit, wo er in der Schweiz gespielt hat, habe ich ihn nicht auf dem ganz höchsten Niveau. Ich habe ihn halt einfach bei Hertha, muss sagen, einer von den besseren Verteidiger in Deutschland erlebt. Aber ja, darum hätte ich ihn jetzt nicht dabei gehabt. Aber das unbestritten einer der besseren, die wir da haben jetzt.
Aber du hast schon realisiert, dass er jetzt noch 3 Jahre bei IB gespielt hat?
Ja. In einer gewissen Art.
Aber das ist ja gut, wenn wir uns wenigstens bei einem.
Ja, ist gut, wenn wir nicht mehr wegnehmen. Ja. Gut, Fabio.
Ja, Fabio, wer hast du da?
Auf dem Platz 3. Und jetzt habe ich Angst, dass ich euch auch wieder etwas wegnehme. Und zwar ist das für mich so ein bisschen. Das ist recht weit her und zu dem Anfang von meinem Fußballinteresse gewesen. Die Schweizer Nationalmannschaft 1994. Und ich weiss einfach noch, die ganze Verteidigung ist damals vom FC Sion gestellt worden. Und ich habe mich dann auch in der Liga auf das konzentriert und gemerkt, die spielen ja wirklich auch alle miteinander. Und die sind so.
Du hast 50-50 Chancen, dass man einen wegnimmt. Es gibt 2, die dort.
Richtig. Und ich, okay.
Er nimmt nicht Aurel.
Nein. Nein, es gibt natürlich ganz viel. Also die ganze Verteidigungsreihe könnte man eigentlich rausnehmen, ja. Aber muss ich ja für einen entscheiden. Und weil ich jetzt sehr wahrscheinlich weiss, wer das der Oli nimmt, nehme ich den anderen.
Das wäre geil, wenn es jetzt der falsch ist.
Ja.
Der Basler in der Innenverteidigung vom FC Sion hat doch auch 291 Spiele gemacht. Der Dominik Heer.
Danke mal. Merci.
Kongenialer Partner vom anderen, der dann sehr wahrscheinlich später kommt. Ja, er hat mit Basel, Lausanne und Sion doch eben fast 300 Spiele gespielt. 52 Mal in der Nazi. Er war für mich eher so der Kämpfer gewesen und ein grosser, kopfballstarker Innenverteidiger. Aber ja, mit Sion 3-mal Cup-Sieger und sogar einmal Meister geworden. Also doch auch noch ein rechtes Palmares, wo er hier mitgestaltet hat in der Innenverteidigung vom FC Sion.
Mhm.
Darum auch auf dem Top 3 Platz.
Habe ich gar nicht auf dem Radar, ehrlich gesagt. Ich weiss, ich habe ein Panini-Heftchen eingeklebt, aber ich habe ihn irgendwie gar nicht auf dem Radar, wie der gespielt hat.
Also ich habe ihn vor allem auch, wie du jetzt auch gesagt hast, so aus Nazi-Zeiten.
Mhm.
Ja, und dann eigentlich über das nachher so ein bisschen das Vereinsinteresse dann so ein bisschen, aber ja, für mich, eben, wie gesagt, der andere kommt dann nachher. Aber das war dort eine Bombenverteidigung von Sion.
Mhm.
Ja, krass, der Gonta war noch dabei und aber der Orell im defensiven Mittelfeld und dann Stefan Lehmann hinten inne. Und auch
genau, vorbei. Vicky, der dann ein bisschen weiter vorne noch war.
Ja.
Ja, gut.
Ja, wobei ich habe dann auch noch gestaunt. Gewisse haben dann eben, jetzt, ich habe auch noch mehr bei Sion verortet und habe mich jetzt ein bisschen die Mannschaft hineingelesen und habe gesehen, ah, das ist doch auch Servet und so, ist dort auch noch stark gewesen. Aber ja, nein. Also Bombenverteidigung überhaupt dort.
Ja, nur, dass ich die Aufgabe richtig verstanden habe, gell? Es müssen kein Schweizer sein, oder? Es müssen...
Nein, ich bin
so nicht sicher gewesen, ob ich da plötzlich auf dem Holz gelandet bin.
Also ich weiss ja nicht, der Oli hat es Kleindruck nicht gelesen, der hat den Mats Green genommen. Schweizer wäre das ja nicht.
Nein, Mats Green hat
Adi ich genommen.
Der Adi, stimmt. Aber es wäre...
Ja. Nein, dann ist gut, dann bin ich ja froh. Gut, dann kommt Miss Nummer 2. Und ja, falls ihr jetzt gesagt hättet, dass Münch Schweizer sein, hätte ich einfach können sagen, ich habe ein bisschen Mühe mit Schweiz und Schweden, weil der zweite ist wieder ein Schwede und das ist nämlich Daniel Majstorovic, der bei Basel gespielt hat. Für mich einer der grossartigsten Spieler. 2,5 Jahre hat er da in der Schweiz bei Basel gespielt, hat sehr viel Goal geschossen sogar auch. Also klar, ist er riesig gross gewesen, sicher über 1,90 gross gewesen, hat die 85 Super League Spiele, hat 23 Goal geschossen. Das ist aller Ehren wert. Das ist alle 300 Minuten hat er ein Goal gemacht.
Jedem vierten Spiel hat
er
ein Goal geschossen.
Das ist heftig, es ist wirklich heftig. Auch 5 Vorlagen hat er noch gegeben. Das ist wirklich, dann ihm sein Auftreten, ihm seine Postur, halt eben mit seiner Grösse natürlich, hat, glaube ich, einfach jeden Angst gehabt, auf ihn zuzulaufen. Darum habe ich ihn ja, als einer der grössten Verteidiger, die wir hier in der Schweiz hatten. Er hat ja nachher eine Karriere gemacht, ist nach Basel noch zu Athen, aber ich glaube, vor allem die Zeit bei Celtic, Glasgow, war recht cool gewesen, bis er nachher dann irgendwann gesagt hat, jetzt gehe ich zurück zu AIK, nach Schweden, gehe meine Karriere aus. Ausplempeln, sagen wir mal so. hat 49 Mal immerhin für die Nazi gespielt. Auch dort hat nicht ganz den Goalschnitt, er hat immerhin 2 Goal geschossen.
Also ist das 1 bei dir auch ein Schwede?
Nein, ist es nicht. Ist tatsächlich nicht, kann ich sagen. Und das 1 ist bei mir, habe ich im Vorgespräch gesagt vorher bei uns, ist ganz klar. Bei diesen habe ich allen können umschieben, aber das 1 ist bei mir ganz, ganz klar.
Gut,
sind wir gespannt. Also ich komplettiere dem Fall jetzt noch die Sion-Geschichte und das ist natürlich der Alain Geiger, mittlerweile Trainer bei Servette. Sion-Urgestein ist zwar auch ein bisschen mehr umeinander noch gekommen, als ich das so im Kopf hatte, hat noch bei Servette, bei Xamarck, bei Saint-Étienne und bei GC am Schluss noch gespielt, aber hauptsächlich eigentlich schon ein Sion-Spieler. 4-mal Meister, 4-mal Cup-Sieger, einer ist Super-Cup-Sieger, das ist damals noch geil in der Schweiz. Und 112 Länder spielt, das ist ein riesen Ding, eine riesen Zahl. Und Begründung haben wir vorher eigentlich schon gehört, eben für mich auch halt über die Nazi ein Begriff geworden und dann halt einfach wirklich, ja, die solide Verteidigung dort bei Sion, wo man nachher einfach so 1-1 mehr oder weniger rübergenommen hat in die Nazi und das hat sehr gut funktioniert in diesen Jahren. Das ist ja das, was man zum Beispiel in Deutschland auch immer wieder ein bisschen sagt, dass es dienlich ist, dass so viele aus dem gleichen Verein kommen jetzt in Bayern München, weil die halt das Zusammenspiel schon Intus haben und ich glaube, gerade so eine Abwehrreihe ist definitiv ein Vorteil, wenn die schon eingespielt sind.
Wir haben natürlich den Georges Prégi noch vergessen, wo wir in die Mannschaft
rausgehen. Das ist sicher.
Auch Walliser, ja.
Genau. Ich habe mit den Geiger auch notiert und ich habe mich gefragt, dass er nur 1,80 gross war, aber eben für den Kopfball und für das Kämpferische hat er ja den Hirn nebendran gehabt. Aber er ist für mich, recht, also wenn ich im Kopf gehabt, recht spielstark auch gewesen. Eine gute Eröffnung, guten ersten Pass. Hat auch einen defensiven Mittelfeldspieler, glaube
ich. Und jetzt auch durchaus ein guter Trainer bei Servette.
Mhm. Absolut.
Auch wenn Servette nicht unbedingt für seine gute Verteidigung bekannt ist. Kann man vielleicht da noch ergänzen. Sie sind eher sturmstark.
Dafür konstant immer die gleichen Verteidiger. Von dem her ja, ist ein eingespieltes Team. Das hat er von Sion gelernt und jetzt mitgenommen, sehr wahrscheinlich zu Servette.
Richtig, ja, genau.
Gut, dann...
Ja, wer hast denn du als 2?
Bei mir auf dem Platz 2 ist auch einer, der noch nicht so lange seine Karriere beendet hat. Er ist vor allem, wenn ich mir so notiert habe und nachgeschaut habe, aufgefallen, er war so ein bisschen der, der mit dafür gesorgt hat, dass IB die Serienmeisterschaft hergeleitet hat. Wir vom Platz 2 ist Steve von Bergen. Sehr, ja. Habe nicht so unscheinbare, also ich habe mich ein paar Mal müssen überlegen, wo ich dachte, ja, doch, es gibt doch noch einen von IB, die haben doch sicher auch gute Verteidigung gehabt vor dem Lustenberger. Und wir haben so ein unscheinbare, da haben wir doch fast 350 Spiele gemacht. Nur 2 Goal geschossen. Das war nicht so ein, nicht so ein torgefährlicher Verteidiger gewesen, aber halt ein Fighter, eine gute Spielauslösung gehabt. Vor allem ein beinharter Verteidiger. Und doch 50 Länderspiele für die Schweiz gemacht. Da bin ich überrascht gewesen. Ausser es gäbe noch ein anderes Land, wo er noch gespielt hat, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Also ist nie mein Lieblingsspieler gewesen, muss ich sagen, aber ja. Er war nicht gross gewesen für einen Innenverteidiger. Er hat nicht die extrem super Technik gehabt, aber ja, er hat viel Spiel gemacht. Darum konnte ich eigentlich am Schluss nicht viel dagegen sagen. Ja.
Ja, er hat aber nicht mehr, glaube ich, einen nebendran, einen gehabt, der die Spielauslösung gemacht hat. Das war auch nicht seine Stärke gewesen, aber er war einfach die Konstante gewesen, auch nicht viel verletzt. Ja. Von dem her solid und ja, hat doch nicht wollen gegen ihn spielen.
Nein, das definitiv nicht.
Ja, und jetzt kommt Adi seine absolute Nummer 1.
Absolut. Unbestritten. Absolut. Ey, und wir haben noch keine Überschneidungen.
Nein, das ist eigentlich enttäuschend. Also.
Jetzt kommt wahrscheinlich immer alle drei gleich.
Alle drei. Ja, das glaube ich nicht. Könnte ihr zwar schon drauf haben. Ja. Mein Spieler, wir haben ja vorhin gesagt, mein Platz 2, Majstorovic, hat all 330 Minuten ein Goal gemacht. Mein Nummer 1 hat dann all 400 Minuten, also er ist auch nicht so schlecht, hat 200 Spiele in der Super League gemacht, hat 41 Goal gemacht, 6 Vorlagen.
Weißt du, wer?
Das ist gut, dann ist klar. Er hat auch gut für die Nazi gespielt, hat jetzt immer noch einen Nazi-Bezug, hat auch bei Basel gespielt. Murat Yakin ist weitaus eigentlich mein Eis, das habe ich gar nicht müssen gross überlegen. Auch wegen,
ja, nicht drauf gehabt, ja, klar.
Wegen der Leaderfigur eigentlich, muss ich sagen, hauptsächlich. Ich habe die Zeit bei GC nicht erlebt, so richtig. Ich glaube, alle von uns kennen das eine Goal da, den Freistoß. Ich glaube, es war gegen Ajax gewesen, wenn ich es richtig
habe. Was für ein Hammer, ey.
Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich weiss von dieser Zeit bei GC. Aber ich habe ihn halt immer als Basler gekannt und nachher natürlich Bundesliga, Kaiserslautern. Ja. Und ja, für mich ist er halt einfach wirklich kopfballtechnisch super gewesen. Er hat einen riesen Strich gehabt. Ja. Und hat können von hinten raus dirigieren.
Ja, man 2002 als Innenverteidiger Fußballer des Jahres wurde in der Schweiz.
Ja, ja. Es braucht ein bisschen etwas, das ist so, ja.
Ich meine, wenn du so schaust in unserem Zeitrahmen, wo wir so leben, hat es ja so 3 Dominatoren gegeben im Fußball. Klar, es hat immer zuerst auch mal andere Meister gegeben, aber das ist GC gewesen, nachher ist Basel gekommen und jetzt ist IB da, wie gesagt, zwischen ihnen natürlich FCZ oder auch Aarau, wenn du früher noch nimmst und so weiter, mal Meister wurde. Aber er ist halt bei 2 von diesen Dominatoren dabei gewesen und durch das natürlich eben 5-mal Schweizer Meister geworden und 3-mal Cup-Sieger, weil er halt einfach auch immer am richtigen Ort gewesen ist oder eben die Mannschaft damit unter zu dem Erfolg gebracht hat.
Ja, denke ich auch eben. Und ich meine, Ausland war er auch gewesen mit eben Fenerbahce, wo er war, Stuttgart, Kaiserslautern. Und ja, er hat auch international gezeigt, dass er etwas kann, nicht nur in der Nazi.
Ja, wobei, gerade bei Stuttgart war er ja nur kurz gewesen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die grosse, ich muss auch sagen, das Fragezeichen hinter der Karriere von Murat Yakin, dass er wirklich im Ausland nie so richtig hat können realisieren. Und das ist überraschend, weil ich denke, seine Technik ist unbestritten gewesen. Und das haben ihm nachher nicht wenige auch gesagt, dass es halt einfach wie so ein bisschen am Einsatzwillen vielleicht gefehlt hat, dass er halt wie einfach auch zu verwöhnt war, weil er gewusst hat, ich kann es ja. Ich kann das nicht beurteilen, aber das ist das, was man so ein bisschen
gehört. Bei Stuttgart hat er ja, glaube ich, schon eine Saison gespielt. Ich glaube, vor allem bei Kaiserslautern hat er, genau, glaube ich, nur irgendwie 10 Spiele gemacht. Das habe ich noch gesehen gehabt. Aber ja, das, eben Fenerbahce war auch nur eine Saison gewesen. Aber ja, also eben in der Schweiz hat er einfach wirklich, hat er wirklich gepasst halt.
Genau. Ja, mal habe ich auch drauf gehabt bei mir auf der Liste. Streichen wir in dem Fall jetzt ab. Und ich habe jemanden, wenn ich das Eis machen darf, der ist jetzt wirklich an der Grenze vom noch selber erlebt haben. Ich habe es noch knapp, aber ich kann dir jetzt wirklich nicht sagen, ah ja, mal in dem Spiel hat er das und das gemacht. Trotzdem, ich erlaube mir jetzt, den drauf zu sein, weil ich finde, der gehört da drauf. Und das ist der Andi Egli. Andi Egli, sechsmal Schweizer Meister mit GC und einmal noch mit Servette, viermal Cup-Sieger, einmal Super-Cup-Sieger, einmal Schweizer Fußballer vom Jahr im Jahr 1990. Das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. 80 Länderspiele gespielt bei GC, beim BVB, wieder bei GC, bei Xamax und bei Servette. Und er war wirklich der Abwehrspieler von seiner Generation. Und man könnte ihn heute halt einfach noch als Coach, beziehungsweise mittlerweile ist er, glaube ich, sogar noch im Juniorenbereich in Luzern tätig, wenn es mir recht ist. Aber ja, wie gesagt, wir können ihn als Trainer, aber der muss, wie gesagt, ich habe da auch ein bisschen recherchiert, aber muss ein sackstarker Innenverteidiger gewesen sein, einfach für die Zeit damals. Wahrscheinlich halt Ansprüche wie auf die Spielauflösung und so weiter haben damals noch ein bisschen anders ausgesehen. Also wahrscheinlich bist du dort einfach mehr der beinharte Verteidiger gewesen. Ja. Aber das würde mir jetzt im Unterkiefer von der Nation auch noch geben.
Also, Unterkiefer von der Nation? Also da ist er mit dem Huckel natürlich im grossen Zweikampf.
Es gibt Gerüchte, dass der Huckel sein verlorener Sohn ist. Es ist nicht bewiesen bis jetzt.
Okay, wir können irgendwann schon Top 3 von den grössten Unterkiefer machen. Ja. Aber es ist eine sehr schöne Wahl. Ja. Ich finde es immer lustig, wenn man die Videos noch gesehen von dieser Zeit, wie du gesagt hast, noch ein bisschen eine andere Zeit, die Hose noch ein bisschen kürzer und irgendwie ist der Rasen auch immer schlecht gewesen, ist mir vorgekommen und das ist ihm, glaube ich, recht entgegengekommen mit seiner robusten Art, sagen wir mal.
Ja, bin mir sicher, ja.
Fabio, tatsächlich
hast du noch irgendwelche grossen Beziehungen zum Andi Egli, oder?
Nein, nicht wirklich, aber mein Eis geht vielleicht ein bisschen ähnlich. Ich weiss nicht, ob er auch in dieser Zeit jetzt schon mitgespielt hat. Auf jeden Fall hat er nachher einfach weiter gespielt. Innenverteidiger gewesen, der Chef gewesen, der Boss gewesen. 500 Spiele habe ich mir aufgeschrieben. 10 Goal, Boss hinten innen. Für mich so der Inbegriff für einen Innenverteidiger. Und da ist mir das erste Sinn
gekommen. Im FCZ?
Beim FCZ, logischerweise. Mhm. Mittlerweile sehr wahrscheinlich einer von der erfolgreichsten Trainer, wo wir haben, wo ein Schweizer ist, aber nicht in der Schweiz tätig ist. Urs Fischer ist auch für mich so der Inbegriff von einem Innenverteidigungschef. Und ja, der muss aufs Eis.
Ist auch geil gewesen. Und, also der, ich hatte ihn auch auf der Liste drauf, weil er ist einfach so einer gewesen. Dort, wo ich angefangen habe zu schauen, ist er irgendwie schon alt gewesen. Schon sehr alt aus meiner Sicht. Aber er hat auch immer ein bisschen älter ausgesehen als Spieler, hat es mich gedacht.
Das brauchst du als
Innenverteidiger.
Du bist ein
bisschen routiniert ausgesehen. Und es ist einfach geil, der ist eigentlich wieder Trainer auf dem Platz gewesen. Aber da habe ich lange noch mitbekommen, natürlich. Ja.
Und? Ist er immer beim FCZ gewesen, oder?
St. Gallen ist er noch gewesen.
St. Gallen, stimmt.
Ja, das habe ich eben auch gesehen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. St. Gallen war weit vor mir Zeit gewesen, in dem Fall.
Was ihm halt ein bisschen fehlt, ist so der Erfolg. Also kann man nachher recherchiert und er ist einmal Cup-Sieger geworden in 99.
Ganz am Schluss, ja. Mhm.
Aber das war noch ein cooler Abschied gewesen dort, oder? Das war natürlich noch schön gewesen, oder?
Genau.
Mhm. Also, Er ist irgendwie das Gesicht, mitunter das Gesicht von dem FCZ, wo man ja heute sich auch gerne so ein bisschen romantisiert daran erinnert, so von dem Arbeiterverein, wo halt eben neben dem glamourösen GC, wo man auch lange immer ein bisschen gegen die Aufabstiegsrunde gekämpft hat und das sind ja rechte Fights gewesen, also wirklich eine Holzermannschaft auch, wo halt einfach auch, ja, sehr physisch halt unter Sven Hotz ja zusammengestellt irgendwie funktioniert hat und hat dann, wie gesagt, den Cup-Sieg noch mitgemacht, ist nachher zurückgetreten worden vom Lucien Favre, glaube ich, wenn es mir recht ist. Und so wie so, ja, nachher ist ja wieder eine neue Generation FCZ gekommen.
Künstler sind nachher ans Werk gekommen, wie bei Elschi Kauig.
Ja, genau.
Muss man nicht auf dem Platz stehen, dass man kann Künstler sein kann.
Ja.
Aber du, ja, das ist ein anderes Thema. Dann.
Ja, also wir sind schon noch so nehmen, wie der Nachfolger, dann, wo der FCZ ja gehabt hat oder versucht aufzubauen in der Innenverteidigung, ist bei mir schon auch noch so rumgeschwirrt. Also der Hanzi hinten war auch für mich einer, den ich auf der Liste hatte, mit seinem Turban, wo er in der Champions League, glaube ich, gegen Milan das Goal geschossen
hat. Mit der Hacke also, noch einmal, hat er auch noch einen gemacht, oder? Gegen Milan, glaube ich, daheim.
Ja, das hat noch viel gegeben, glaube ich.
Ich habe mir überlegt,
sag du zuerst, ja.
Nein, ich dachte, ich kann nicht den Tee auch noch drauf nehmen, dann hätte ich 3 aus dem Norden, aber das wäre too much gewesen irgendwie.
Der Schwedenblock. Ich habe mir wirklich nur überlegt, ob ich einfach aus Sympathiegründen noch einen Yannick Schmid drauf nehmen soll, der in einer in einer Saison mit einem ganz klar unterdezimierten Vaduz es geschafft hat, hinten dran die ganze Abwehr so zusammenzuheben, dass es nachher extrem spannend geworden ist, was ich eine unglaubliche Leistung finde immer noch. Also eben, es gibt auch, abgesehen von den grossen Namen, gibt es wirklich...
Also du lachst
was jetzt nicht diskutiert.
Du lachst jetzt, was bei jetzt mir auf dem 8. gelandet eigentlich. Wirklich, ich habe genau aus dem Grund ja. auch den vielen Goal halt getroffen gehabt. Ich glaube schon auch, dass die Anerkennung können bekommen da, ja.
Ja, vielleicht abschliessend noch zum Thema Innenverteidiger. Also wir haben ja jetzt viele, eben jetzt ohne, außer Janik Schmid, viele Innenverteidiger, die auch bei grossen Teams sehr gut gewesen sind. Für mich immer so die Frage, weißt, was sind so die entscheidendsten Positionen auf dem Feld? Und welche Stellung nimmt da der Innenverteidiger ein? Ich glaube, ja, oder euch Gedanken zuerst.
Ja, vor allem, ich habe das Gefühl, immer wichtiger, aber auch die Innenverteidigerposition, wenn wir das jetzt so ein bisschen Revue passieren, was wir jetzt besprochen haben, da hast du ja vom Anfang den Abwehrboss gehabt und mittlerweile gibt es, glaube ich, den Abwehrboss per se gibt's wie nicht mehr. Man muss ja als Innenverteidiger... Ja,
aus dem Libero entstanden, oder?
Genau, man muss ja mittlerweile eine gute Spielauslösung haben, also eigentlich ein zentraler, defensiver Mittelfeldspieler sein, torgefährlich, wenn noch. Also eben, es ist so breit gefächert mittlerweile, was man muss mitbringen als Innenverteidiger. Und da hat die Schweiz natürlich schon auch den einen oder anderen, wo wir jetzt, also, wenn wir an Fabian Schär denken, da kommt schon einiges. Da haben wir jetzt nicht auf dieser Liste drauf, aber er ist für mich auch zu wenig lang in der Schweiz tätig gewesen.
Das war mir eben auch das Problem gewesen, ja. Ja, weil sonst ist er ja eigentlich technisch oder auch ein Ding, so ein Müller, Patrick Müller, oder? Er ist halt auch zu wenig lang in der Schweiz gewesen, weil er ist halt einfach, der ist auch immer ein bisschen unterschätzt gewesen, hat's mich gedacht, aber er ist einfach technisch grossartig gewesen. Auf deine Frage eigentlich zurück. Ich finde, es ist noch schwierig in der heutigen Zeit, wo halt so viel über das Kollektiv gelöst wird. Ich glaube, die einzelnen Positionen müssen einfach stimmen, oder? Und es ist eigentlich cool, wenn du einen Innenverteidiger hast, der mega kopfballstark ist und dann vielleicht den anderen dafür vielleicht besser auslösen kann. Und ich meine, heute bei den guten Vereinen siehst du sogar, die können einfach alles. Also, es ist einfach wirklich krass.
Oder? Deutschland ist mit 4 Innenverteidigern Weltmeister, oder?
Ja, ja.
Also gelernte ja, Innenverteidiger, die in der Verteidigung gespielt haben. Aber eben, ich meine, das muss alles können spielen. Und ich glaube, das macht den modernen Innenverteidiger aus. Der kann einfach alles.
Und ein bisschen provozierend könnte man vielleicht sagen, wie wichtig das ein Innenverteidiger ist, merkt man, wenn ein Team keinen richtigen Innenverteidiger hat.
Ja, das ist
und bei Standards. Ich finde, bei Standards ja. Ist es auch vor und hinten. Musst einfach einen kopfballstarken Innenverteidiger haben. Sonst
ja, und eine gewisse Größe ist einfach nicht falsch, amigs, oder? Also, auch wenn es sprunggewaltige Spieler gibt, aber irgendeins kannst du nicht mehr kompensieren, dass du halt, also, nicht 20 cm höher musst kumpen als jemand anderem.
Dafür hat man aber heute auch nicht mehr so Angst vor den Innenverteidigern, wenn ich da noch Majstorovic zurückdenke. Oder ja. auch ein Dragovic habe ich noch das Gefühl, auch so einen, hey, pfff, also, wird die denn nicht am Abend in den dunklen Gas begegnen?
Ja, willst du das in einem René Fanek?
Nein, auch nicht, aber.
Gute Karriere haben die noch weniger. Aber ein anderes Thema.
Ja, aber schöne Zusammenfassung, ja.
Gut, dann sind wir jetzt nicht fertig, sondern jetzt kommt noch die Liga. Wir haben ja das umgemodelt. Und das ist spannend, weil das ist die erste Runde war nach der Winterpause. Und das fangen wir an mit einem Jingle. Die Rückrunde hat gestartet am 29. Das war der Freitag, glaube ich. Stimmt das? Ja, wahrscheinlich. Ja, Zürich gegen Samstag war es schon. Ja, richtig, ist klar. Zürich gegen Servette. Ich kann vielleicht vorher sagen, unsere Tipps, die wir vorher abgeben, die Woche vorher, sind grandios daneben gewesen, wirklich. Also ich hoffe, es hat niemand irgendwo jetzt da sein grosses Geld, Boot, Haus und was auch immer noch drauf gewettet. Aber starten wir doch einfach einmal mit FCZ. Habe ich es richtig gesagt? Mal FCZ Servette, genau, das bin ich gerade schnell verwirrt gewesen. Beim FCZ vielleicht noch zu sagen, sie sei am Afrika-Cup gewesen, Marquesano nach Covid noch draussen, zwei wirklich tragende Stützen. Das heisst, Kionto hat neben Kramer von Anfang an mal rein dürfen und bei Servette, dort sieht es jetzt noch aus, als würde Kie noch weggehen und ja. Soti als Captain hat natürlich auch gefehlt, neben all den anderen Transfers, die wir schon so ein bisschen durchgenommen haben vor einer Woche.
Würde immer
ja, erzählen.
Sicher auch dabei gewesen. Das ist sicher wichtig, oder, dass der noch nicht weg ist. Und heute ist, wo wir aufnehmen, der Deadline-Day. Klar, es kann innerhalb von der Schweiz noch etwas passieren, aber das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich.
Oberlin ist auch noch bei Servette. Dort gibt es ja auch noch das ein oder das andere Gerücht. Manchester United, City, sind interessiert.
Oberlin? Ernsthaft? Okay, ja, das ja, ist ein anderes Thema.
Ja. Genau. Ja, zum Spiel gibt es nicht viel zu sagen.
Ja, also, sagst du jetzt so?
Also, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, von dieser Affische FCZ gegen Servette. Erste gegen Mannschaft, die doch relativ geilen Fußball spielt. Ich bin, ja, nicht, ich würde nicht sagen, fast eingeschlafen, aber ich habe es wirklich sehr lauen Match gefunden, von beiden Seiten. Es war ein bisschen Sand im Getriebe gewesen, aber es ist normal, sehr wahrscheinlich für den ersten Match.
Also, genau,
bei,
ja.
Bei allen habe ich das Gefühl gehabt. Aber gerade vom FCZ hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr breitere Brust.
Ja, aber eben, wie gesagt, Oli hat vorhin gesagt, wer gefehlt hat. Ich glaube, das ist natürlich schon schwierig, das zu ersetzen jetzt gerade. Aber klar, wir müssen es können und am Schluss muss man sagen, hat wahrscheinlich nicht die Mannschaft gewonnen, die, wenn du jetzt rein auf die Statistiken schaust, hätte sollen gewinnen. Aber es ist doch schön, dass wir manchmal da auch ein bisschen aus dem rauskommen.
Ja, und ich meine, der FCZ ist nicht an erster Stelle, weil er jedes Spiel dominiert hat. Nein. In der Vorrunde, sondern weil man halt einfach die, ja, weil man irgendwann einen Lauf hat, weil man die richtige Goal macht im richtigen Moment. Und das ist auch jetzt wieder so gewesen. Also ich habe Servette auch als aktiver fest wahrgenommen in dem Spiel. Viele Chancen, wo man aber auch sich dem selber an der eigenen Nase nehmen, dass man sie nicht verwertet hat. Eben, da kommt dann wieder das Thema Kiei, wo vorher weg ist, ob man, ob denn das irgendwo dann auch fehlt. Mhm. Servette, wo auch viel gute Umschaltmomente gehabt hat, aber ihre Stärke, dass man sich kann irgendwo festsetzen im gegnerischen Strafraum und dort durch ein gescheites Passspiel kann irgendwo Chancen erarbeiten, das haben sie gleich auch nicht geschafft. Das hätte Zürich schon auch können verhindern.
Ja, die beste Chance ist, glaube ich, von Servette, wo sie nachher noch an die Pfosten geschossen haben. Oder auch in
die
Pfosten.
In der zweiten Halbzeit haben sie doch die eine oder die andere Chance gehabt. Auch mal Stefanovic nochmal verzieht.
Ja, aber massiv verzieht halt.
Ja, gut, hätte man sollen überlegen. Ja. Wer weiß, ja. Vielleicht weiß, bei ihm kommen die Assists immer besser als Tschüss.
Ja. Wobei jetzt hat er genau, oder Oberlin, der den Ball nicht richtig kann, neben dem Pfosten. Ja.
Aber sie haben gleich noch ein Goal geschossen.
Sorry?
Ja.
Die haben ja gleich noch ein Goal geschossen.
Ja.
Wobei ich finde, dort müssen wir es auch, also das Goal müssen wir einfach dem FCZ-Spieler, ich würde es gesagt, der geschossen hat. Das ist das Geigengut vom Cespedes gewesen, ja. Aber geschossen hat.
Boranjasevic hat auf den Krasniqi.
Ja,
geschossen, genau. Und dann der Ball ist dann einfach beziehungsweise sein Bein abprallt zum Eigengoal. Ja, genau. Ja, auch das wieder. Eben FCZ, also man mag es nicht gönnen und es ist das Glück des Tüchtigen oder wie, ich weiß nicht, ob das der Uli Hoeneß mal gesagt hat, immer Glück ist können. Von dem her, ja, also es ist ja nicht, es ist nicht ein gestohlener Sieg vom FCZ, sicher nicht, aber man wünscht sich halt von einem Tabellenführer, dass es ein bisschen mehr Dominanz auf den Platz kommt.
Und, was man auch sagen muss, so ein bisschen Veränderungen zu der Vorrunde. Servette hat nicht wirklich viel Glück in dieser Saison. Ihnen fehlt sich ein bisschen eben. Kommen wir später auf St. Gallen, hätten sie auch ein bisschen viele Chancen, recht gute Chancen, aber es ist einfach zu wenig Ertrag, der reinkommt. Wenn eine Pfostenschuss und Zeug und Sachen, aber sie belohnen sich zu wenig. Und ein Unentschieden wäre durchaus drinnen gelegen.
Ja, sie sterben ein bisschen in Schönheit, manchmal.
Ja,
ja gut, aber wie gesagt, der FCZ hat seine Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise einen guten Start hingelegt und das erhöht natürlich den Druck auf die anderen zwei dort oben, auf IB und Basel. Und wir machen gerade weiter mit IB, wo jetzt auch nicht wirklich brilliert hat. Dort ist es so gewesen, dass man an dem Tag noch davon ausgegangen ist, dass der Enzo mehr einfach wegen Covid noch nicht dabei ist. Jetzt haben wir zur Stunde, jetzt schon, wissen wir schon, ob er definitiv weg ist. Ist
noch nicht fix, aber ich glaube ziemlich, dass er zu Venezia, oder ist es, glaube ich, geht.
Weil es nicht schön ist.
Ja,
ich habe mal gelesen, dass er begründet hat, wenn ein Transfer dann an einen Ort, wo schön ist, also ich weiß nicht, was für schön bei ihm gemeint ist, aber er fühlt sich in Bern wohl und wenn er wechselt, dann muss er an einen Ort sein, wo er sich auch wohlfühle. Und ja,
ja
kann nicht drüben, wenn er auf Venedig zögert.
Vielleicht kommt er sein Privatgondoliero über, wo ihn dann singend abholt vor seiner Villa und das Trainingsgelände fährt. Oh, ein Klischee. Ja, Lugano mit vielen Ausfällen auch. So die grossen Töne, die man gespucht hat mit vielen Transfers, die hat man noch nicht ganz eingehalten.
Jetzt war noch einer nachgeleitet von Columbus. ein linker Verteidiger, aber das sind immer noch nicht 6. Das sind, glaube ich, jetzt 5 mit der Ablösefreien. Also einer fällt.
Ja, einer kommt noch. Genau. Dreimal darf der Rote, woher das kommt.
Ja, genau. Die USA ist dort schwer drin. Ja, ja. Dann hat sich die IB aber recht schwer da mit dieser massiven Abwehr von Lugano. Da bin ich dann gespannt, ob man das jetzt halt einfach wegen diesen ganzen Covid und Zeug und Sachen gesagt hat, hey, look, und es ist der Meister, wir müssen jetzt nichts, wir stehen jetzt hinten rein, oder ob jetzt Lugano so dann weiterspielt, die Rückrunde, das wäre eher unschön und für den Fabio nicht ganz überraschend.
Gut, ich habe es nicht so schlimm gefunden, ehrlich gesagt. Also eben, ich bin da halt, eben, ich finde es nicht ganz so schlimm wie der Fabio, wenn jemand hinten drin steht. Ich muss schon sagen, Konter haben sie nicht können, weil der Cellar hat eigentlich sozusagen keinen Ball gehabt. Und wenn man es kurz zusammenfassen will, wenn das ist irgendwie einfach, IB hat einfach drückt, aber nicht zwingend. Und mich hat es gedacht, einmal hat dann Lugano irgendwie ein bisschen getraut und hat gedacht, ach komm, vielleicht holen wir trotzdem noch einen Sieg. Und genau dann kassiert es, wenn sie etwas probiert haben. Ja, voll. Einfach einmal probiert und das. Und eben, dann musst du sagen, ja gut, komm, das spielen wir doch lieber immer so.
Ja, ja. Aber eben, also, es war ein Hammerschuss von Botani, ja, oder?
Die zwei, die den Konter eingeleitet haben, auch eingewechselt wurden. Und ja, eben, es gibt ja schon die Geschichte, dass sie im letzten Spiel gegen Lugano schon den Unterschied gemacht haben, auch noch spannend gefunden. Sulemani auf Kanga und wieder zurück. Und der hat dann die Fasnacht gefunden. Also, irgendwie, ja, läuft es. Plötzlich, bei denen.
Zwei. Ist es ein Kanga gewesen, wo der Skorpion-Kick weiter, Ballweiterleitung dort am Strafraum, in der Mittellinie gemacht hat? Das ist mir viel zu kurz gekommen, irgendwo bei der Nachbesprechung. Sensationell, wie der Ball, auf den Sulemani gespielt worden ist. Ja. Und dann, der hat ein Tempo gemacht nachher. Ja. Mhm. Und nachher auf der Fasnacht. Und der, nach seiner Rückkehr mit dem Peter Cech Gedenkhelm, noch können einschieben.
Ja, das ist so, ja.
Aber eben, sie sind das vierte oder das fünfte stehen sie im Strafraum von Lugano gegen 3 oder 4 Verteidiger. Also eben, sie sind klassisch ausgekontert worden, was ja, Lugano voll. Nicht darf passieren, wenn man auf Konter spielt selber. Aber ja, wie du gesagt hast, sie haben mal ein bisschen probiert, offensiver zu spielen und dann ist sie in die Hose.
Wer ich vielleicht noch rausheben ist der Goalie von IB, wo wir auch schon gesagt haben, oder, dass der gewechselt hat, Raciopi. So, vielleicht so in die Richtung.
Gesundheit.
Genau. Ich habe eigentlich gedacht, eben, er ist ein guter, weil er hat auch in der französischen Liga gespielt hat. Aber mich hat jetzt er sehr, sehr überzeugt. Klar, er hat jetzt nicht 100 Schüsse müssen haben, aber dort der eine Schuss, den du vorhin angesprochen hast, Oli, dort hat er sehr gut pariert.
Ja, auf alle Fälle. Also vor allem, weil man in diesem Bereich ja so ein bisschen Mühe gehabt hat vor der Pause. Und denke, das ist sicher eine Verstärkung dort für IB. Ja, dann kommen wir zu einem Spiel, wo einen so ein bisschen ratlos zurücklässt. Lausanne gegen St. Gallen, oder wo man viel darüber diskutieren kann. Sorry, ich muss noch mal ganz schnell zurück. Unsere Tipps haben wir bis jetzt nicht gesagt. Auch die machen wir am Schluss. Das ist jetzt zu kompliziert. Eigentlich würde ich sie gerne unter den Tisch wischen, aber wir machen sie am Schluss. Jedenfalls,
Lausanne.
Ja, das ist... Sachen gehen vergessen. Lausanne gegen St. Gallen, 1-5. Heftig. St. Gallen mit vielen neuen Kräften, die gerade schon sehr gut funktioniert haben. Bei Lausanne hat so ziemlich genau nichts funktioniert, außer der Goalie. Ja, wo ich mich jetzt belehren lassen habe, dass man das Tia irgendwie so ausspricht. Ich würde mich da noch ein bisschen mehr schlau machen, dass wir das richtig machen. Aber das ist, also ich weiss jetzt echt nicht, ich mag das St. Gallen gönnen, aber ich glaube, da müssen wir extrem viel Lausanne auf ihre Kappe schreiben, weil wie einfach, dass man dort frei zum Schuss gekommen ist, immer und immer und immer wieder und nur am Anfang, wie viel das einfach immer der, was ist der von Moos und der, wer ist das gewesen, wo einfach immer der Dua immer alleine gestanden ist. Aha, Jankiewicz, genau.
Jankiewicz hat immer die Vorlage gegeben, eigentlich, sozusagen.
Und der Dua ist immer, hat aus jeder Ecke und überall können wieder schiessen, weil er einfach wirklich komplett alleine war. Und irgendwann musst du wieder checken, hey, look, das ist einer im Sturm vorne und die anderen probieren ihn irgendwo anzuspielen. Also jetzt deckt er einfach mal, aber es ist nicht einmal ein sichtbarer Versuch, passiert.
Also der Fomos ist natürlich auch mega geschickt, habe ich das Gefühl gehabt, so zwischen den Linien gestanden und mit dem hat Lausanne keinen Zugriff gehabt zu dem und so hat er sie dann können weiterleiten und vor der Dua, der die Laufwege gemacht hat. Ich habe das recht interessant gefunden. Und Lausanne hat keinen Zugriff gehabt zum Spiel. Null. Erst 20 Minuten noch in der Ferien gewesen, glaube ich, oder so.
Ja, man muss sicher sagen, eben, Lausanne hat sehr, sehr schlecht gespielt. Darum hat es wahrscheinlich auch einen Doppelwechsel schon in der 35. Minute gegeben, was dann eigentlich sehr gut war, oder? Wo nachher eigentlich der Anschlusstreffer passiert ist aus dem raus. Was ich auch nicht ganz gecheckt habe, was ich mir am Anfang aufgeschrieben habe, eben die neue bei St. Gallen ist schon extrem erstaunlich und also vorbildlich, wie sich die gerade integriert haben. Also Quintilla ist der Dreh- und Angelpunkt gewesen, jetzt mich dunkt. Jankiewicz gerade zwei Vorlagen, wo man gesagt hat, ja gut, der hat jetzt keine Spielerfahrung, der muss ein bisschen reinkommen. In der Verteidigung der Magritze, wenn ich es richtig ausspreche, der ist ja glaube ich von Stuttgart 2 gekommen, der ist extrem souverän gewesen. Klar, er hat nicht mega viel zu tun gehabt.
Ja, der hat es gar nicht gebraucht.
Ja, aber trotzdem, ich meine, wenn er mal etwas hätte müssen, ist er da gewesen. Und
also ich habe ja, beim 2-1 dann nicht.
Okay. Das habe ich in dem Fall nicht so. Ja, gut. Ja, okay, jetzt weiss ich, was du meinst. Ja, das können wir so akzeptieren. Ja.
Aber gut.
Aber es ist krass, wie man einfach.
Genau, es hätte ja müssen. Also, bevor die Lausanne 2-1 geschossen hat, hätte ja müssen 5 oder 6-0 stehen für
sogar. Ja, absolut. Erst, und ja. Jedes Mal hat einfach, also nachher auch noch eine einfache Seitenverlagerung im Strafraum hat gelangt, um riesen Lücken aufreißen in der Lausanner Abwehr. Ja. Er hat nicht einmal die rote Karte gebraucht, die nachher gekommen ist. Dörtler mit seinem ersten Goal, glaube ich, in dieser Saison, wenn es mir recht ist. Und eben, wie du sagst, auch noch eine riesengroße Chance. Und der Tia, der wirklich vieles auch gehabt hat und vieles zunichte gemacht hat, da haben wir hure Leid da. Und dann am Schluss beim 1-5 kommen wir nachher noch drauf. Dort ist der Wieso, ich glaube, da hast du so etwas von genug von deiner Mannschaft nach so einem Spiel.
Ja, vor allem.
Wenn du eigentlich wirklich nicht schlecht spielst.
Ja, aber mich hat die gelb-rote Karte, muss man vielleicht schon sagen, hat mich dann schon sehr, sehr genervt. Also, eben auch, ja. Also das ist nicht einmal, wir können darüber diskutieren, ob die zweite gelbe überhaupt faul war. Also aus meiner Sicht nicht. Und eben, dass man dort nicht irgendwie kann sagen, hey, look, das ist ein Fehlentscheid. Weil aus meiner Sicht trifft er nicht einmal. Es ist ein Fehlentscheid, wo der VAR aus meiner Sicht darf eingreifen. Es ist nicht ein Tatsachenentscheid, wenn ich die Regeln richtig verstehe.
Absolut. Aber klar, da hat auch 11 Lausanne da nicht wirklich mehr zutraut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber es ist schon ein. Aber mich hat es gedacht, dort hat schon das Spiel komplett halkiert, oder? Weil ich meine, sie machen ja, den Anschluss.
Du steckst schon ein bisschen zurück.
Normal. Ja, aber ich meine, weißt du, sie sind zurückgekommen, oder? Nach dem 2-0, oder? Wir müssen sagen, eben, wie ich gesagt habe, hättest du 6-0 in Pause gehen können. Dann kommen sie aber rennen auf ein 2-1.
Ja, aber das Goal ist aus dem Nichts passiert. Ich weiß nicht.
Ja, aber du kommst gerade aus der Pause raus, oder? Das ist halt, und nach der Pause kommst du gelb-rot über. Dann ist natürlich alles vorbei, oder? Das ist so ein bisschen.
Ja, nein, das hat der Deckel drauf gemacht, aber ich glaube, das hat St. Gallen
auch so heimgeschaut. Wahrscheinlich nicht.
Vermutlich schon, ja, aber der Punkt ist eben auch, wie das ein 1-2 Stand gekommen ist. Also, jetzt gar nicht nach einem 5-1 grossen St. Gallen rumnörgeln. Aber wie der Polero dort nicht angegriffen wird, weil sich die ganze Verteidigung auf den Goalie-Raum dort, also einfach auf den Strafraum dort innen verteilt, damit ja keine Flanken ankommt. Aber die Flanke kann nicht schöner ankommen. Und, dann zu Zucki schießt. Genau, und der Polero steht dann in dem Strafraum mit allen St. Gallen Verteidigern rundherum komplett frei und kann ungehindert einköpfen. Also, so eins kann dir dann auch noch das zweite oder das dritte Mal passieren, wenn du hinten so stehst.
Es widerspiegelt ja wunderbar, was schon in der Vorrunde in der FC St. Gallen ausgemacht hat. Sie haben auch viele Chancen, sie spielen attraktiven Fußball, sie machen Goal nicht, jetzt haben sie zwei gemacht und dann kommen sie hinten irgendein Scheiß-Goal über aus dem Nichts, weil sie einfach nicht beim Mann sind. Und ja, wenn es dann ein anderer Gegner ist, dann würden die das hier wahrscheinlich auch ausnutzen. Aber
was ich aber mega, mega positiv jetzt finde an St. Gallen ist, Lausanne hat es mich gedacht, ist extrem ruppig in den Zweikämpfen. Und das, normalerweise, ich hätte jetzt eher die Spieler, wenn man die anschaut von St. Gallen, eher so gesagt, ja gut, wenn du denen zwei, dreimal auf den Fuß stehst, dann stecken sie zurück, ausser jetzt ein Görtler natürlich. Aber das hat mich gedacht, das haben sie gut gemacht, dass sie einfach gesagt haben, du, look, wir machen das mit Geschwindigkeit, wir umspielen die und sich gar nicht auf das eingelassen haben. Weil, ich glaube, Fabio, einer von deinen Lieblingsspielern wie Lausanne Suzuki, ich frage mich langsam irgendwie ein bisschen ab ihm. Jetzt hat er schon die 7. gelbe Karte und wie er die wieder geholt hat, also es ist wieder irgendwie mit drinnen, wenn es irgendwie drunter und drüber geht. Irgendwie. Und ich verstehe es wirklich manchmal nicht bei ihm.
Er wäre so ein guter Fußballer, hat es gar nicht nötig.
Ja, das ist schon so. Und ja, nachher sind ja dann die Fans auch aus dem Stadion rausgelaufen von Lausanne. Die haben ja, glaube ich, etwa so in der 70. hätte ich jetzt behauptet, sind die gegangen und haben das Transparent eingelassen, dass ihnen langsam lenkt. Also, dass man den Club kaputt macht. Ist schon hart, ja.
Ja, verständlich. Also, vor allem eben, wenn du weißt, was für Geld das eigentlich rum ist, rundum.
Ja, und eben, wenn du auch siehst, dass Nizza ist wirklich die Überraschung in der League One und League One, Entschuldigung.
Natürlich. Ja, Französisch ist
schwierig. Ist schwierig. Uno. Nein, und nachher lehnen sie irgendwie innerhalb von Frankreich Spieler aus und du bist eigentlich der Partnerclub und kommst einfach nichts über. Ist irgendwie schon, also wenn schon Partnerclub, dann musst du wenigstens noch etwas davon haben. Aber ja, ist hart.
Ich habe mich noch gefragt wegen dem Transparent. Sie haben das ja vor dem Match schon vorbereitet gehabt.
Ja.
Hätten das auch ausgerollt und wären gegangen, wenn Lausanne 5-1 geführt hat?
Das weiss ich eben nicht, ja. Ja.
Nehmen Sie es nicht
an. Ja, ich würde gleich gerne noch aufs 5-1 sprechen kommen. Der Juan vom Saar im Strafraum gefoult und dann Duan scheitert eigentlich an Tian. Ja. Ich meine, für ihn immerhin noch einen persönlichen Erfolg. Wie gesagt, auch verdient, weil er der beste Lausanner auf dem Platz war und ein ganz anderes Resultat entstanden wäre. Aber auch das vermasselt ihm seine Abwehr noch, weil irgendjemand zu früh in den Strafraum reintrampelt.
Ja.
Und dann wird es wiederholt und der Kunde dann gleich noch über völlig, also keine Ahnung.
Ja,
und er hat sich ja mal überlegt, beziehungsweise war schon mal das Thema gewesen, ob er wechselt in der Winterpause. Ich denke, in dem Spiel hat es den ein oder anderen Moment gegeben, wo er sich gewünscht hätte, dass er jetzt irgendwo anders wäre.
Ja, das kann man gut vorstellen. Ja.
Ja, dann kommen wir doch weiter zu einem Ergebnis, das für mich persönlich ein bisschen überraschend war, und zwar Sion, der 2-0 gegen GC gewinnt. GC wie eigentlich so ziemlich gar nichts gelungen an dem Nachmittag.
Ja, ist wirklich
so. Also eigentlich hat der Anton Gürgic das Spiel 2-0 gewonnen gegen GC.
Und hätte ja sogar noch einmal allein vor dem Goal verschossen, trotzdem, oder?
Ja, voll, ja. Also, nein, Entschuldigung, die Vorarbeit zum 2-0. Wie geil
ist ja, das? Ja, herrlich. Mit den Hacken weitergeleitet.
Ja.
In der Training. Ja, sensationell. Ja. Immer so, weiter so. Mach mehr so Sachen. Ist geil.
Ja, und Sion ist aber auch spielerisch aktiver gewesen, was für mich überraschend war. Also wirklich eben schnelle Umschaltspiele gehabt. Auch ein Joy, der sehr aktiv war. Und dann eben, und gleichzeitig auch noch, was ist 1-0 ist ja Ecke gewesen. Mhm. Also sprich auch noch Standards, wo sie richtig gemacht haben. Ja, also wirklich Sion hätte ich nicht so stark erwartet.
Nein, also ich auch wirklich gar nicht. Also, und ich meine, GC hat ja alles probiert, alle Kniffs anzuwenden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Kawabe hat ja gespielt gehabt. Er war ja eigentlich gesperrt gewesen wegen zu viel gelben Karten. Ist aber nicht so gewesen, weil er über Wolves wieder zurückgekommen ist. In der Schweiz sind die gelben Karten gelöscht gewesen und er hätte sogar dürfen auflaufen.
Ah, ernsthaft?
Aber auch das hat nichts gebracht. Das,
ja, zum Glück, hey.
Ja, also das, gut,
Karma,
eben, das,
Karma hat zugeschlagen.
Ja, ich glaube auch. Nein, also es war wirklich aber ein sehr, sehr enttäuschender Auftritt gewesen. Ich glaube, letztes Mal haben wir wirklich noch darüber diskutiert und ich habe gesagt, ich bin eigentlich recht Fan. Wie geht's ja, wenn Kämpfer ist, unterwegs ist, und habe erwartet, das ist gerade ein super Spiel für sie. Aber sie sind wirklich recht ausgespielt worden.
Ja, und der kommt halt natürlich irgendein Pech auch noch dazu, das Eigengoal.
Ja, gut.
Wo dann halt der Ball von Moreira genau am Losli sein Bein geht. Oder nachher dann halt die rote Karte. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt Pech, aber ja. Das ärgert einen natürlich auch, wenn das noch dazu kommt. Santos kurz vorher eingewechselt, ja. Riesen Carlin noch runter. Notbremse, rote Karte. Ja, es hat wie einfach noch so das Züpferlchen aufs I drauf gemacht. Und ja. Und
vielleicht muss ich halt sagen noch eins zum Zurückkumpen fürs 1-0, wo der Jan Bammer geschossen hat. Ich kritisiere ihn ja sehr oft in den letzten paar Jahren, aber das hat er schön gemacht. am ersten Pfosten, auch wenn er komplett allein war, ich weiß nicht, was hinter GC-Abwehr eigentlich sich überlegt hat.
Aber das ist sehr wahrscheinlich. Also,
ja, aber weißt du, man sieht ja, wie sie würden verteidigen. Und da steht irgendeiner, der, glaube ich, 1,60 gross ist, decken eben nicht. Oder? Und das so, ja.
Aber sicher. Und auch den Ball so treffen mit dem Kopf, dass er wirklich wunderschön ins weite Eck hineinkommt, das siehst du auch nicht jeden Tag auf dem Schweizer Fußballplatz.
Ja, das ist definitiv so. Ja.
Ja, was man häufiger sieht auf dem Schweizer Fußballplatz, um auch mal eine schöne Überleitung zu machen, wie der Fabio, ist, dass Basel 3-0 gewinnt. Das ist auch jetzt wieder passiert gegen Luzern. Alles als einzige Spitze. Denn Luzern mit sehr jungen neuen Spielern, mit dem Yashari und dem Schacke, hat mir eine Chance gegeben und das hat sich nicht überall bezahlt gemacht. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, über das werden wir nachher noch ein bisschen reden. 3-0 ist schon mal ein brutales Resultat. Nach der Vorrunde wenig überraschend. Jemand, der einfach nur das Resultat anschaut, der wird sagen, ja klar, hätte ich so getippt, hätte so müssen kommen. Hat er recht oder ist das Ganze jetzt differenzierter anzuschauen?
Spannend. Für mich ist eigentlich wieder ein typischer Match vom FCL, vom FC Luzern gewesen. So wie die ganze Saison eigentlich ist. Ich meine, in der ersten Halbzeit haben sie mitgehabt mit dem FCB und teilweise sogar die besseren Chancen gehabt. Und in der zweiten Halbzeit kommen sie schnell ein Goal über, fallen zusammen, machen dumme individuelle Fehler. Und so bringst du dich jedes Mal um den Ertrag, den du eigentlich dir aufbaust. Für mich ist das ein mega typisches Spiel gewesen. Ich bin so genervt ab diesen Fehlern. Also, Fehler.
Ja, Fehler und manchmal auch Dummheit. Und muss sagen, oder? Also, wenn du sagst, ja, ich habe ja 2-0 für Basel tippt, dann habe ich natürlich aufgeregt, dass am Schluss in den letzten Minuten noch ein 3-0 passiert, dass mein Tipp nicht exakt richtig war. Nein, aber ich muss auch sagen, also die erste Halbzeit muss man wirklich sagen, die kann man aus Luzerner Sicht sicher aufbauen. Dort, ich sage, Basel hat ganz am Anfang wieder zwei Chancen gehabt, wo
aber das ist jetzt typisch.
Ja, und ich meine, der Frick hat gesagt, er wird auf das schauen. Das ist eigentlich Konzentrationssache, also in den ersten 5 Minuten kein Goal bekommst. Und es sind wieder 2 Chancen Basel da gewesen. Ein Schuss vom Frey und nachher der Lang mit dem Kopfball, was 2-mal den Müller braucht. Aber nachher spielt Luzern das sehr gut auf Konter, sehr vertikal, finde ich wirklich super. Djumic hat ja eine Chance gehabt. Ja, und nachher ist es halt einfach, es ist einfach schwierig, oder? Ich meine, Schacke, das erste Spiel in der Super League, wir sollen auch nicht mit dem Finger auf ihn zeigen. Das Foul ist ein Risiko gewesen, wo zum Penalty führt. Muss er vielleicht nicht unbedingt eingehen, wenn er ein bisschen älter ist,
würde er nicht ablaufen. Nein, weil er hat ihn eigentlich schon abgedrängt dort, ja, genau. Das hat er vielleicht im Nachhinein auch gesagt gehabt. Aber das sind ja wirklich so Lehrgelder, die du halt einfach zahlst als Junior. Ich glaube, da ist man jetzt auch niemand so böse, auch wenn man die Punkte halt sehr dringend gebraucht hat.
Wer man aber kann böse sein, ist ein Marvin Schulz, der wegen Meckern innerhalb von 3 Minuten Gelb-Rot bekommt. Das muss ich sagen, das absolut verdient. Ist sicher ein aggressiver Leader bei Luzern, aber das ist einfach nur dumm. Und
macht halt alles. Er hat schon so viel Karten gehabt.
Ich bin nicht wirklich schlüssig geworden. Er hat, ich habe das Gefühl, gemäss dem TV hat er zuerst Yashari gelb gegeben für das Foul und dann Schulz rot. Und ich habe also so aufgefasst, dass er direkt rot überkommt.
Nein, ich glaube, der Yashari
hat gelb. Ich habe wegen dem Foul gehabt.
Ja, aber der Yashari hat, glaube gar nicht gelb bekommen.
So, das ist eben einblendend.
Ach so, okay.
Yashari hat die gelb überkommen.
Das war aber nicht so gewesen.
Ja, ich habe auch gemeint, Yashari hat ihn eigentlich nur auflaufen. Klar, ist auch logisch faul gewesen, über das muss man nicht reden. Aber wenn du dann reingehst und bist nicht Captain und gehst gucken motzen, das ist einfach wirklich dumm. Auch Marvin Müller hat gelb bekommen, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, weil er auch gemotzt hat. Muss man einfach sagen, also da muss man ein bisschen disziplinierter sein, auch wenn es Feuer braucht auf dem Spielfeld.
Und, hey, und was hat der Schürpf geritten? Entschuldigung.
Du meinst, das ist auch Fehler am Lang.
Was soll das? Er hat nichts verloren auf dem Fußballplatz. Gang auf irgendwas Football spielen, wo du den Polster hast und den Helm hast. Aber was läuft? Also,
ja, das ist nicht.
Du, look, also ich verstehe jetzt. Also, oh Gott, ich meine, wie viel ist Absicht und wie viel passiert einfach im Gefecht innen. Bei einem Schulz dort sage, habe ich ganz klar den Finger drauf. Natürlich, man hat doch den blutleeren Auftritt am Ende Vorrunde gesagt, okay, jetzt muss Feuer rein. Das ist übrigens ein sehr guter Podcast von unseren Kollegen vom FCL-Podcast, mal so, weil sie uns auch so benannt haben. nein, sehr gutes Interview gewesen mit dem Marvin, mit dem Frick und er hat dort auch gesagt, eben, dass er eine Mannschaft angetroffen hat, die auch im Training nicht mehr geredet hat miteinander, wo die Luft draussen war und das sind ja auch so die letzten Spiele, die wir gesehen haben gegen Servet und ich weiß nicht, wer vorher noch war. Und dass man da wieder mehr muss eine Mannschaft spüren, auch eben Aggressivität ist klar, aber nicht, wenn du 3 Minuten vorher gelb bekommen hast. Ich habe nicht gesehen, was er gesagt hat, von außen hat das nicht extrem heftig ausgesehen, kann man dann darüber diskutieren, ob man dann die zweite gelbe gerade muss geben, aber schlussendlich steht sie dort und sie steht von einem Spieler, der, wie gesagt, 3 Minuten vorher schon eine bekommen hat und dann ist es einfach dumm und schwächt die Mannschaft massiv, weil man muss schon sagen, dass Luzern auch nach dem 0-1 weiter dran geblieben ist und weiter an seine Chancen geglaubt hat. Übrigens, vielleicht, dass man das jetzt nicht irgendwie komplett nur aus Luzerner Sicht betrachtet. Basel ist, wie gesagt, hat die erste grosse Chance gehabt und hat auch nachher, trotz dem guten Luzerner Spiel, in meinen Augen stärker gewesen auf dem Platz in der ersten Halbzeit als Luzern. Also, es ist ja, überhaupt also, nicht.
Luzern hat für mich irgendwie so Ende, erste Halbzeit gerade eine gute Phase gehabt und eben die erste Halbzeit eigentlich ist nichts Gefährliches passiert. Und wenn man es eben aus Gesamtsicht will kurz zusammenfassen, oder? Also ich finde, dass man nicht so viel über Basel redet, soll nicht sein, weil wir halt unsere Luzerner Brüllen anhaben, sondern einfach, weil Basel das einfach extrem clever und effizient abgespielt hat. Eben nachher, wo sie mal mehr hatten, dann halt 2-1 passiert durch Darian Mahles. Das kann passieren.
Wer braucht es für den Cabral, wenn man den Fabian frei hat?
Ja, genau, das ist das andere. Ja, und das andere ist halt wirklich so, es ist halt aus Luzerner Sicht extremst ärgerlich, wenn wahrscheinlich die Karte nicht passiert und du nur mit 1-0 oder 0-1 rausgehst aus dem Spiel, sagen alle, hey, das ist tiptop, auf dem kann man aufbauen. Jetzt muss man wieder sagen, okay, man kassiert wieder drei, man fällt auseinander in den letzten paar Minuten. Auch wenn das aus meiner Sicht nicht so ist, man ist das Team nicht auseinandergefallen. Das Goal von Fabian Frey, man hat eine Freistoßchance, wo alle davor gestanden sind und lässt sich ein bisschen auskontern, weil man wahrscheinlich gedacht hat, da passiert sowieso nichts mehr. Aber ja, das ist einfach... Aber
dass der noch einen Spurt macht, dass der Fabian Frey, der Minute noch einen Spurt führen macht. Chapeau.
Ja, da sieht man, wer das fitteste Team von der Liga ist.
Ja, und im 2-0 wird dem Schacki einfach aufgezeigt, eben, dass er halt ein Junior ist und der wird ihm mal gezeigt, wie man das halt macht. Ja, wobei man kann natürlich auch bei Basel noch anfügen, du hast vorhin gesagt, ich weiß nicht welches Wort das du gesagt hast, aber sie hat relativ kontrolliert gewirkt, das Ganze. Kann man natürlich auch sagen, man hat in Basel auch schon Mannschaften gesehen, die nicht kontrolliert gespielt haben, sondern die von sich aus das 3-0 schon oder 2-0 schon früher gesucht haben. Das ist halt ein bisschen der Rahmenfußball, ist halt relativ sicher, oder? Und
aber eben, man muss halt sagen, ohne Stürmer Erfolg, eigentlich, oder? Also, das ist halt schon, mich hat es noch erstaunt, dass sie so spielen wie immer, oder? Dass sie einfach mal ein vor reinstellen, dass sie dort nicht ein anderes System gewählt haben, eben vielleicht mit dem Mahles und Doi, aber ja. Man muss schon sagen, oder? Wenn ein Esposito fällt, ein Millar fällt, das ist natürlich schon auch für Basel merklich, wenn jetzt gerade halt auch noch ein Cabral gegangen ist in der gleichen Woche.
Ja, und eben, gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, die Innenverteidigung, sie sind schon nicht so sattelfest gewesen, aber eben. Ja.
Weil auch kein Innenverteidiger wieder D gespielt hat, das habe ich auch nicht
genau,
checken.
Oder? Ich habe das Gefühl, Fabian Frey hat das mega gut gemacht, dass er im zentralen defensiven Mittelfeld dürfen spielen.
Ja.
Für den Burger in der Innenverteidigung gespielt. Hey, was wir auch noch darüber reden, ich habe in dem Spiel Sachen gesehen und ich einfach sagen, hey, also, das hat nichts mit Fußball zu tun. Ich finde, angefangen, man darf auch mal die Leistung vom Schiri erwähnen. Der hat auf beiden Seiten, finde ich, einen ganz schwachen Tag verwischt.
Also, 10-mal gelb, 2-mal rot.
Ja, und also eben, so Sachen wie zum Beispiel beim Penalty, das haben wir auch schon diskutiert. Der Mahles leitet sich den Ball raus. Und ich finde eben, in dem Moment, er hat eigentlich ja null Chancen, den Ball dann irgendwie noch einigermaßen aufs Goal zu bringen. Klar, es ist ein Foul, es ist ein Penalty. Also, ja. Aber ich finde das eine totale Sauerei, dass man immer das so probiert und die Penalties so rausholen will. Also mit dem sollte man einfach aufhören, finde ich, weil der Ball wäre ja dann nie aufs Goal gekommen.
Ja gut, aber er kann ja nicht weiterlaufen, wenn der eine ihm das hintere Bein weg.
Ja, aber er spielt den Ball gleich dann noch raus. Also er spielt ja, nicht richtig Goal, also er spielt ihn so raus.
Ja.
Was der Patrick Rahmen geritten hat, weiss man auch nicht genau, sich so aufregen, dass man auf eine Tribüne geschickt wird vom Schiri. Und eben das, was der Schürt verboten hat. Also einfach so eine Kleinigkeit, wo ich das Gefühl habe, was läuft. Aber wenn der Schiri das Spiel nicht im Griff hat, ich glaube, dann passieren halt einfach so Sachen.
Ich glaube, ja.
Von Anfang an hatte ich das Gefühl gehabt, man hätte es können anders lösen können als Schiri, die Partie.
Ja. Nachher ist er aber seiner Linie halt treu geblieben, auch wenn es die schlechte Linie war.
Du meinst das super gute Hands, wo der Fabian Frey gemacht hat?
Zum Beispiel, ja.
Damit sind wir durch. Bevor wir jetzt noch schnell so ein bisschen schauen, was jetzt das alles bedeutet, was jetzt da passiert ist am ersten Spieltag in der Rückrunde, schauen wir noch mal schnell unsere Tipps an. Herren festheben. Wir haben tippt gehabt. FCC Servette. Ich sage nochmal schnell, rausgekommen ist es 1-0. Ich habe es 2-0. Nicht so schlecht. Adi 2-1 und Fabio 1-1.
Also das ist eigentlich noch ein Respekt. Also
Mhm, das ist okay, können wir noch so abbuchen. Dann IB Lugano. Rausgekommen ist es 1-0. Ich habe ein 3-0 getippt, der Adi ein 2-0 und der Fabio ein 4-1.
Also richtig Sieger, alle, oder? Also überragend.
Ja, richtig, okay. Das ändert sich jetzt dann. Lausanne St. Gallen. Passiert ist es 1-5. Ich habe ein 1-0 getippt. Adi, du ein 1-1 und Fabio ein 2-2. Ja, leicht daneben. Luzern-Basel. Passiert ist es 0-3, wie wir wissen. Ich habe ein 2-2 getippt. Dann hat der Adi ein 0-2 und Fabio, bei mir steht ein 1-2. Ich bin nicht sicher, ob du nicht gesagt hast, Luzern gewinnt.
Nochmal, ich habe gesagt, Luzern gewinnt.
Ja, in dem Fall 2-1 hast du gesagt. Und das letzte Spiel noch, Sion GC. Mhm. Effektiv passiert ist es 2-0. Ich habe ein 0-1. Adi, du ein 1-2 und Fabio ein 1-0. Also Fabio am nächsten, du hast wenigstens den richtigen Siegertipp. Finde, für das hast du einen Shot verdient. Du darfst selber aussuchen, was für einen
wir
noch haben.
Also, weißt du, als Gruppe sind wir ja gar nicht so schlecht, oder? Wenn man nur die besten Tipps von allen Spielen nimmt, oder? Sind wir nicht
also
so
schlecht. Wenn wir zwei Streichtipps nehmen.
Genau. Wir jetzt einfach jetzt, einer muss für die eine Mannschaft an, für die andere Mannschaft und der dritte ohne
Tipp. Genau, das sind wir safe.
Immer irgendwie einer recht.
Dafür sagen wir nie komplett. Das ist schön, ja. Also, bevor wir zu den Tipps für die nächste Runde kommen, jetzt gleich einmal schnell. Man weiss ja, eben beim Rückrundenstart ist eben so ein Thema, okay, wo stehen die Mannschaften? Man hat irgendwas so ein Gefühl von den Transfers oder von dem, was in der Vorrunde passiert ist. Ja, die werden sie jetzt reissen, die werden einbrechen. Was hat euch am meisten überrascht? Und gibt es jetzt schon das eine oder andere, wo man sagen, das entwickelt sich anders, als ich gedacht habe?
Ja, wenn der Adi nicht will, sage ich sonst.
Ja, mach du nur, ja.
Ja, tu es.
Also das eine, was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, es hat sich von der Vorrunde nichts verändert. Die Mannschaften vorne gewinnen ihre Spiele glücklich, die hinten verlieren unglücklich. Die einen unglücklich, die anderen weniger.
Die anderen dumm.
Im Mittelfeld spielen sie um die goldige Ananas. Ich habe das Gefühl, es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Also man hat es jetzt auch gemerkt, oder vorne die Spitze. Jetzt ist vielleicht Lugano nicht mehr in dieser Top-Gruppe dabei, aber es zeichnet sich langsam ein bisschen ab, wer um den Meistertitel spielt und hinten zeichnet sich ab, wer um... Ich habe das Gefühl, es hat sich bei diesem Spieltag wieder ein bisschen mehr ein Gesicht gezeigt von der Tabelle.
Ja, wobei Lugano, du sagst, hat natürlich gegen IB gespielt. Also wenn jetzt die, keine Ahnung, gegen Sion, Lausanne oder irgendjemand gespielt hätten.
Na ja. Klar, logisch. Aber eben so, ich glaube, sie nimmt immer mehr Formen an.
Ja, wenn ich es ein bisschen ketzerisch müsste sagen, dunkt es mich, dass alle Farmteams wie Lugano, GC und Lausanne ein bisschen eine Identitätskrise haben. Eben, Lugano ist jetzt übertrieben, weil Lugano hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber nein.
Aber es passt gerade so schön.
Ja, es hat jetzt gerade so passt irgendwie. Das habe ich irgendwann müssen runterbringen. Nein, wenn ich es ernsthaft müsste sagen, mich hat einfach GC im Negativen überrascht. Ehrlich gesagt, Luzern eine Halbzeit lang eigentlich im Positiven, wo ich nicht gedacht habe, dass sie so weit sind eigentlich schon. Und das macht eigentlich Mut. Und ja, mit der Luzernerbrille muss man sagen, Lausanne, puh, wenn das so weitergeht, dann ist eigentlich Luzern safe, oder? Also, aber wir werden...
Ja, ich glaube, Barrage meinst
du? Genau, ja, Barrage, ja, also, das ist safe für mich.
Also wenn wir jetzt Positive für die Tabelle letzte Event noch suchen, dann ist es sicher, dass man das Torverhältnis ausgebaut hat gegenüber von Lausanne. Aber für mich ist schon auch ja, GC. So ein bisschen der Verein, den ich am ehesten jetzt ein Fragezeichen in der Rennen setze, wo mir jetzt im zweiten Spiel muss beweisen, dass das ein einmaliger Ausrutscher war. Ja. Gut, dann lass uns zum Abschluss von dieser Sendung.
Nein, das beweisen gegen Zürich.
Ja, stimmt. Und das bringt uns jetzt gerade zu der Prediction, Abschluss von dieser heutigen Sendung hier. Wir haben nächste Woche folgende Spiel: Servette gegen Lausanne, das Le Mans Derby. Wie sehen ihr das Ganze so?
2-0 Servette.
3-0 Servette.
Wow, ich bin am Schreiben, wir sind viel zu schnell. 3-0 Servette sagt Adi, oder?
Nein, 2-0 habe ich gesagt, ja.
Okay. Dann sage ich doch mal, ja, sicher Servette. Ich sage es 3-1.
Bei Servette bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil die im Sturm vorher auch nicht so überzeugend waren. Aber ja.
Ja, ja, ich glaube, das ist der Polero, gell?
Ja. Geil. Ja, und Amdouni hat ja sogar nicht gebracht, auch wird er besser werden im nächsten Spiel und so weiter. Also ich glaube, ja, die kommen auch noch mal ein bisschen. Aber sie werden nicht gewinnen. Gut, dann haben wir das Derby nicht nur in der Weltschweiz, sondern auch in Zürich. Und dort spielt GC gegen den FCZ.
Also 1-2 hätte ich gesagt. Also GC verliert gegen Zürich knapp. Aber ich glaube, GC steigert sich doch, wenn es immer ein Derby ist.
So habe ich aber auch das Gefühl. Und dass da beim FCZ noch nicht so immer noch ein bisschen mit den Winterpausen und Spielern, die noch weg sind und so. Ich glaube, das 1-1. In einem hitzigen Derby gibt es ein 1-1.
Ich sehe schon den FCZ als Sieger dort, und zwar 2-0, also 0-2 schlussendlich vom Tableau. 2-0 Sieg für den FCZ, und das bringt uns zum nächsten Spiel, und das ist Basel gegen Sion. Ist mal ein Cup-Final gewesen vor längerem. In Basel.
Weil es in Sion Basel gewonnen ist, würde ich sagen 2-0 für Basel. Ich da glaube, das reicht dann schon für Sio, auch wenn mich Sio ja positiv überrascht hat.
Ich möchte mal eine Überraschung tippen.
Ich tippe immer eine Überraschung, aber das passiert nie.
Du tippst einfach zu hoch, das ist nicht Überraschung.
Nein, aber Überraschungen per se. Ja. Ich habe immer eine drin, aber das passiert einfach. Also ich finde recht, Tipp, wenn in der Super League musst du einfach konservativ tippen. Außer jetzt GC gegen Sio, das ist der einzige, der andere. Der Rest ist eigentlich auf dem Papier klar gewesen.
Ja, aber nächsten Spieltag wird alles anders. Ich glaube, es 3-1. Also Sion gewinnt in Basel mit 3-2-1.
Schönes Lachen vom
Mann. Mal schauen, wer der lacht nächste Woche.
Ich war mir auch ein bisschen am Überlegen gewesen, aber ich glaube, der FCB wird sich immer wie mehr wieder finden. Und der Patrick Kramer ist gesperrt, ist natürlich...
Ist das ein Vorteil? Oder?
Ich glaube, ich weiß nicht. Ich sage 2-1 für den FCB.
2-1. So, wenn man nicht weiss, was tippen, sind wir 2-2.
Genau.
Aber ist okay. Dürfst du. Dann haben wir als nächstes jetzt bin ich verrutscht. St. Gallen gegen IB.
2-0 für IB habe ich dort. Auch wenn es in St. Gallen ist. Ja.
2-0.
2-2.
Also du sagst 0-2 natürlich, gell, Adi?
Ja,
du sagst,
ja.
IB gewinnt. Ja. Ja. Ich sage 0-1. Und dann haben wir als letztes noch das Duell von der FCLs. Lugano gegen Luzern.
Im Tessin. Das ist ein ganz klares,
im Tessin.
Ganz klare, umkämpfte Matchspiele. Ich mache das eigentlich gut, und dann 1-0 Lugano. Wie immer, glaube ich, ja, FCLs gegeneinander spielt, ist 1-0 Lugano aus meiner Sicht.
Ich bleibe meiner unentschiedenen Linie treu.
Ist ja gut.
Und da beide nicht so wahnsinnig in Form sind, was Goalschießen betrifft, 0-0.
Ui. 0-0? Okay. Ja, kann sein. Nein, ich sage es 1-1. Gut, dann haben wir es. Buchhalter ist hier noch abgeschlossen, die Sendung. Dann bleibt uns nur noch der Shot für den Fabio zu bestellen und uns von allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu verabschieden. Ja. Cecil, bringst schon mal den Jägi bitte. Danke vielmals. Und ich danke euch fürs Mitreden und Mitdiskutieren und allen draussen fürs Mithören.
Ja, und bis nächste Woche.
Richtig. Ciao zusammen.
Tschüss. Ciao zusammen.